Inforadio Podcast.
Forum Deutsch-Deutsche Währungsunion. Im Frühjahr 1990 gehen die Beratungen über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen beiden deutschen Staaten in die Schlussphase. Unter dem Druck eines gewaltigen Stroms von Übersiedlern und heftigen Demonstrationen in der untergehenden DDR sehen sich die Politiker zu schnellem Handeln gezwungen. Die Botschaft der Demonstranten ist unmissverständlich. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Gegen den Rat vieler Sachverständiger wird entschieden, die Währungsunion sofort zu schaffen und die Währungsumstellung im Verhältnis 1:1 vorzunehmen. Die marode DDR-Wirtschaft wird über Nacht der westdeutschen und internationalen Konkurrenz ausgesetzt. 20 Jahre danach befasst sich Inforadio mit den Folgen und geht der Frage nach, welche Alternativen damals denkbar gewesen wären. Wir schauen zurück, diskutieren über das Erreichte und wagen einen Ausblick. Wir sind zu Gast bei der ESMT, das ist die European School of Management and Technology in Berlin, im ehemaligen restaurierten Staatsratsgebäude der DDR. Für die Gastfreundschaft an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank. Meine Gäste auf dem Podium sind Udo Ludwig, ehemaliger Leiter der Konjunkturabteilung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Walter Momper, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, damaliger regierender Bürgermeister, Edgar Most, ehemaliger DDR-Notenbanker und letzter Vizepräsident der Staatsbank der DDR und Lars-Hendrik Röller, Präsident der ESMT und Gastgeber dieser Veranstaltung. So, und bevor wir uns auf dieses Thema Währungsunion stürzen, Herr Röller, eine Frage an Sie. Das ist jetzt ja hier eine Eliteschule für Manager und es war das ehemalige DDR-Staatsratsgebäude. Ja, wie passt das zusammen? Eliteschule im ehemaligen Staatsratsgebäude.
Ja, also das passt, glaube ich, sehr gut zusammen. Wir sind natürlich auch hier am Standort Berlin integriert in das Humboldt-Forum. Das ist sozusagen vorausschauend auf das neue Deutschland, Universitäten, historische Stätten um uns herum. Wir sind eine Managementschule, eine internationale Managementschule und an diesem Standort mit einer gewissen Vergangenheit, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir sind, glaube ich, auch behutsam mit der Architektur dieses Gebäudes umgegangen. Es ist eine Stätte, wo Vergangenheit und Zukunft zusammenkommen. Und in diesem Sinne versuchen wir, die nächste Managergeneration auszubilden.
Herr Moss, Sie kennen das Gebäude hier. Wie finden Sie, wie ist das restauriert?
Na gut, die Masse ist ja erhalten geblieben. Das ist, glaube ich, erstmal positiv zu werden. Es ist ja vieles sonst abgerissen worden, worüber man sich streiten kann. Aber hier ist doch vieles erhalten geblieben. Selbst im Nebengebäude ist noch das Emblem in der Wand drin, was ich sehr für positiv gehalten habe. Man kann Geschichte nicht einfach wegradieren. Das ist das Schlimmste, was die Deutschen immer drauf haben, vom linken Graben in den rechten Graben wieder umgekehrt. Man muss mit der Geschichte umgehen können und das ist da geblieben. Und insofern finde ich das gut und dass heute hier Manager, eine neue Generation ausgebildet werden, finde ich auch gut. Die Deutsche Bank hat sich ja sehr stark mit eingebracht in dieser Richtung, unterstützt das auch weiterhin. Und ich denke, wenn aus diesen Managerschulen was Vernünftiges herauskommt am Ende für die Zukunft unserer Generationen, dann ist das nur positiv zu bewerten.
Ja, kommen wir zur Währungsunion. Der Umtausch war ja 1:1 bis 4.000 Mark und bei Rentnern bis 6.000 und dann wurde umgetauscht 1:2. Das war ja sehr umstritten. Herr Most, wie empfanden Sie diese Entscheidung 1:1?
Ja gut, ich hatte ja noch die Beratung mit dem Bundesbankpräsident Pöhl mitgemacht als Vizepräsident der Staatsbank im Grand Hotel hier in Berlin. Er war bei Hans Motrow vorher, dann beim Herrn Kaminski und wir haben, Herr Schlesinger war noch dabei, von uns in der Staatsbank waren noch zwei Kollegen dabei und wir haben damals diskutiert, wir sind dafür, die D-Mark so schnell wie möglich einzuführen. Das war unstrittig, das wurde auf den Straßen ja deutlich dokumentiert. Wobei die meisten nicht wussten, wenn ich die D-Mark kriege, dass damit auch sich vieles innerlich verändert, was ich persönlich nie begriffen habe. Eigentlich haben wir dieselbe Schulausbildung gehabt. Aber von Strich her war das so, wir waren für die D-Mark-Einführung, wir waren erstens noch nicht klar, zu welchem Termin, so schnell wie möglich, ja. Aber zweitens schon gar nicht über die Umrechnungssätze. Und wir haben mit dem Bundesbankpräsidenten Pöhl darüber philosophiert, wie gehen wir damit um. Er ist dann noch im Fernsehen der DDR aufgetreten, hat auch gesagt, wir sind für die D-Mark im Osten, aber wir müssen das und das noch klären. alles, was mit damit zusammenhängt, hätte man 1:8, 1:9 umrechnen müssen, aber nie 1:2. Damit hat man mit der D-Mark-Einführung die sogenannte marode Wirtschaft der DDR, wobei ich da so eine andere Meinung habe, aber am 1.7. wirklich marode gemacht. Denn damit ist der Untergang erst besiegelt worden. Und darüber hat bei Helmut Kohl seinen 80. Geburtstag niemand gesprochen.
Herr Pöhl hat ja damals auch gesagt, 1:1, das geht nicht. Ich glaube, er hatte 1:4 vorgeschlagen.
Herr Pöhl hat gesagt, nachdem er unsere Zahlen gesehen hat, hat er gesagt, wir können überhaupt nicht entscheiden. Wir müssen uns in kleinen Gruppen zusammensetzen und das aushandeln. Und am anderen Tag hat Herr Kohl was anderes verkündet, als wir im Krankenhotel beraten haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist die Bundesbank so unabhängig oder nicht? Es ist weder die Regierung der BRD gefragt worden, es ist nicht die Bundesbank gefragt worden, nicht die Staatsbank der DDR und auch nicht die Regierung der DDR. Es war eine alleine Entscheidung und das hat dazu geführt, dass Herr Pöhl uns später noch einen Brief geschrieben hat, wo er sich entschuldigt hat für die Bundesrepublik Deutschland. Wo er gesagt hat, das war nicht seine Position, ein halbes Jahr später ist er zurückgetreten. Und das sind alles so Sachen, die hätte man besser machen können. Also es war nichts gegen die D-Mark-Einführung, es war nichts gegen die deutsche Einheit, aber man hätte die ökonomischen Fakten besser bewerten müssen. Ich habe selber am 20. April 1990 4 Stunden mit Helmut Kohl zum Deutschen Bankentag in Bonn, Knie an Knie, mit ihm geredet und gesessen. Da saß Herr Röller, Herr Kopper und alle mit am Tisch. Ich war als Ossi sozusagen mit am Ehrentisch. Und da habe ich das mitgehabt, die Bilanz der Staatsbank der DDR als geheime Verschlusssache. Und habe das alles vorgetragen, hat er Herrn Dietmeier geholt, der Kohl, und hat gesagt am Ende, Herr, wissen Sie, ich bin Politiker, treffe politische Entscheidungen, Sie sind Wirtschaftler und anders, Sie werden schon lösen. Das lösen wir heute noch. Und das ist das, was ich vorwerfe. Wir sind nicht ehrlich mit den wirklichen Problemen Deutschlands umgegangen, weder Ost noch West. Und das muss heute der Westen und der Steuerzahler alles ausgleichen. Und das ist dann nicht gesund.
Bevor ich die Wirtschaftswissenschaftler frage, wie Sie dazu stehen, Herr Momper, Sie waren ja damals regierender Bürgermeister. Total spannende Zeiten, was da passiert. Das war unglaublich. Was sagen Sie? 1:1, war das richtig? Oder geben Sie Herrn Most recht und sagen, naja, also das hätte man vielleicht langsamer machen müssen? Oder wäre das politisch auch gar nicht gegangen? Ich meine, Sie saßen ja mittendrin.
Also es gab politisch doch gar keine Alternative dazu. Und es war auch so, dass die Parteien sich im Wettbewerb 1:1 umzutauschen, also gegenseitig überboten haben. Aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte sozusagen die Politik gegen die Mehrheit der Menschen in der damaligen DDR entscheiden müssen. Und das war einfach nicht möglich. Von daher hat Kohl nur das gemacht, was politisch drin war, was politisch akzeptiert wurde und was auch politisch durchsetzbar war. Natürlich hat es andere Modelle gegeben, also Pöhl ist ja das bekannteste Beispiel. Natürlich hat es andere Auffassungen, gerade von Ökonomen, aus gutem Grunde, die Sie ja eben noch mal so in einer spannenden Zusammenfassung dargelegt haben. Natürlich hat es die gegeben, aber die Mehrheit der Bevölkerung wollte das nicht. Und wenn wir heute daran denken, 20 Jahre später, was immer noch die Unterschiede im Rentenrecht beispielsweise an Diskussionen erzeugen und was das bei vielen Menschen in den neuen Bundesländern sozusagen an Zurückstellung bedeutet, dass sie eben nicht nach diesen rechnerischen 100% Rente haben, sondern ich glaube 87,5 oder irgendwo liegen wir jetzt. Also nach der Rentenformel, rein rechnerischer Wert, tatsächlich liegen ja die Durchschnittswerte viel höher als im Westen. Also wenn wir an das nur denken, dann hätten wir heute furchtbar immer noch politisch darunter zu leiden, dass damals nicht faktisch 1:1 für den Normalmenschen gegeben wurde.
Sie sagen, politisch war es anders gar nicht möglich.
Das sehe ich so, ja.
Ja, wie sehen Sie das, Herr Ludwig? Ich weiß gar nicht, was waren Sie? Also damals, wo steckten Sie? Hier in Ost-Berlin oder in Moskau?
Nein, ich steckte hier in Ost-Berlin an der Akademie der Wissenschaften, gar nicht weit weg von hier. Und ich habe intern auch mit gerechnet, wie der Wechsel, also der Umtauschkurs eigentlich aussehen könnte und was möglich war und was eigentlich nicht möglich war. Aber über die Details will ich jetzt gar nicht reden. Zumindest ist das mit eingeflossen dann in die Verhandlungen zwischen den beiden damaligen noch Staaten. Aber darüber will ich gar nicht jetzt reden. Ich meine, wir müssen zwei Fragen unterscheiden. Die eine Frage ist die Währungsunion an sich. Gab es da eine Alternative dafür? Ich würde sagen, da herrschte das Primat der Politik damals. Und da führte kein Weg dran vorbei. Die zweite Frage ist die Kurse, die festgelegt worden sind, sind ja eigentlich zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist, alle laufenden Zahlungen werden 1:1 umgestellt, also Löhne. Renten, Krankengelder und so weiter, Krankenversicherung. Und auf der anderen Seite die Sparguthaben dann eben gestaffelt 2000, 4000, 6000, 1:1, je nach Altersklasse und dann eben 1:2. Das waren Entscheidungen, ich glaube, darüber hätte man diskutieren können, weil was mit dieser politischen Entscheidung passiert ist, das war eine Entscheidung zugunsten der Konsumenten, diese Umstellung 1:1. Es war eine Entscheidung gegen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, da würde ich Herrn Most voll zustimmen, dass in dem Moment, wenn Sie die laufenden Zahlungen dort, also die Lohnzahlungen 1:1 umstellen und gleichzeitig die Preise freigeben, das war der erste Nagel zum Sarg der DDR-Industrie.
Über die Alternativen wollen wir gleich noch in der zweiten Runde diskutieren. Herr Roller, das war ja eine enorme Aufwertung. Also wenn ich jetzt immer höre, dass die Amerikaner fordern, dass die Chinesen ihre Währung aufwerten, wenn ich mir vorstelle, das würde den Chinesen passieren, dann wären die auch sofort pleite.
Also gut, die Chinesen wären das, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, ein Thema, was ein bisschen anders ist. Ich wollte einfach nochmal auf das Thema zurückkommen, 1990, ja. Währungsunion. Ich war ja damals nicht dabei gewesen und habe das von außen betrachtet. Der Name Röller, der eben gefallen ist, das war nicht ich, sondern das war mein Vater, der damals mit dabei gewesen ist. Und ich habe mich schon gewundert als Ökonom, was die Deutschen da machen, sage ich jetzt mal. Und wenn man das so hört jetzt im Nachhinein, dann ist natürlich die politische Dimension wichtig. Das kann ich nicht beurteilen. Das können Sie wahrscheinlich besser beurteilen, weil Sie dabei waren und auch die Politiker. Aber diese ökonomischen Argumente, die man ja auch nachlesen kann, ich habe das alles nochmal nachgelesen, auch Herr Tittmeier hat sich dazu kürzlich geäußert in einer sehr spannenden Rede. Und die ökonomischen Argumente, dass das nicht unbedingt gut geht für ein Land, Wettbewerbsfähigkeit, sind relativ überzeugend. Und ich glaube auch, dass die Wissenschaft, ich glaube auch der Sachverständigenrat, den haben Sie, glaube ich, eben auch zitiert, meine Kollegen, sich dazu sehr dezidiert geäußert haben. Und was mich so ein bisschen wundert, auch vielleicht mal auf die heutige Debatte auch übertragen, ist, wenn so klare Signale aus der Wissenschaft und aus der Fachwelt kommen, warum dann die Politiker nicht als Führungspersonen vorangehen. Ich mach Ihnen jetzt da keinen Vorwurf, aber man würde sich wünschen von außen, wenn wirklich, ich sag's mal ganz knallhart, wenn ökonomischer Unsinn stattfindet, weil auch wenn er populär ist, dass dann eine Politik gemacht wird, die für die Menschen langfristig da ist. Und das wundert mich so ein bisschen. Der andere Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist ja nicht nur die 1:1, da kommen wir vielleicht noch drauf, die 1:1 Umstellung, die es verdammt schwer gemacht hat, glaube ich, für die neuen Bundesländer wirtschaftlich Fuß zu fassen. Es ist also nicht, glaube ich, ein Schock-Treatment, das kann man ja auch argumentieren, was hilft, um möglichst schnell in die Gänge zu kommen. Ich glaube, das war so ein extremer Umstellungskurs, dass man eher ins Gegenteil fällt. Und das kann man auch historisch an anderen Wirtschaften nachvollziehen. Ich glaube, es ist gut, Anreize zu setzen, wettbewerbsfähig zu werden. Stichwort China. Aber man kann es durchaus auch übertreiben und dann kommen natürlich noch die ganzen Beihilfen, der Konsum, der finanziert wird. Also ich glaube, dass man da ziemlich ökonomisch nicht gut gehandelt hat. Und was neben der 1:1 Umstellung noch kam, war ja auch noch andere Dinge, die vom Westen her übernommen worden ist. Es war ja nicht nur die Währungsunion, sondern es war auch die Sozialsysteme, das Rechtssystem, was ja teilweise gut ist in Westdeutschland, das Bildungssystem. Was ich glaube, nicht unbedingt so war in Westdeutschland, dass man es unbedingt kopieren musste, an die Humboldt-Universität, wo ich dann berufen worden bin 1995. Also ich glaube, dass es insgesamt auch andere Themen gab, neben dieser 1:1-Umstellung. Aber das war doch ein Thema, was mich etwas bewundert hat von
außen. Also wir wollen jetzt ein bisschen bei dieser Währungsunion bleiben und wir wollen gleich mal darüber diskutieren, was hätte es denn für Alternativen gegeben? Wären die denn realistisch gewesen, politisch gesehen, wirtschaftlich gesehen? Dazu gleich mehr. Die Deutsch-Deutsche Währungsunion im April 1990, also vor 20 Jahren, wurde sie entschieden. Und wir diskutieren hier darüber und über die Folgen im ehemaligen Staatsratsgebäude der ESMT, European School of Management and Technology. Meine Gäste sind Udo Ludwig vom IWH, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Walter Momper, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Edgar Most, Banker in Ost und West und Lars-Henrik Roller, Präsident der ESMT. Ja, also die Währungsunion mit einem Umtauschkurs von 1:1 wird ja heute wie bei uns in dieser ersten Diskussionsrunde ja auch von fast allen kritisiert. Nur Herr Momper sagt, die war politisch notwendig. Ja, da muss man fragen, gab es denn Alternativen? Ja, wie hätte es denn anders gehen können?
Na gut, das erste Thema war für mich, schon bei unseren Wechselstellen wurde zum Teil 1:10 gehandelt. Das heißt, die Bevölkerung der DDR hatte sich schon zum großen Teil mit ganz anderen Umrechnungskursen identifiziert, wurde aber nicht zur Kenntnis genommen, obwohl das verboten war, aber es lief schon schwarz. Der Schwarzmarkt funktionierte voll, war viel höher als das, was wir eingesetzt haben. Der zweite Punkt war, man hätte ja das 1:1 oder 1:2 Verhältnis, wie es am Ende dann war, für die Bevölkerung machen können. Aber die Wirtschaft, die hätte man anders umgestalten müssen. Dort hätte man andere Normen, also ganz andere Systeme erfinden müssen. Und die Treuhandanstalt hat ja am Ende nur deshalb so hohe Verluste gemacht, weil sie Werte verkaufen musste, die gar keine waren. Das habe ich jetzt bei den Chinesen. Wenn ich keine frei konvertierbare Währung habe, kann ich im Inneren meine Preise rauf und runter schieben, wie ich das für richtig halte, wie ich es ökonomisch als Staat für richtig halte. Das hat die DDR jahrelang getan. Und demzufolge hätte man doch dieses Thema aufarbeiten müssen. Und damit hätte man einen Kurs gehabt für die Bevölkerung und einen für die Wirtschaft. Und den in der Wirtschaft noch unterschiedlich differenziert. Das hätte die Bevölkerung gar nicht erst mal betroffen. Das hätte eigentlich nur die Frage, wie die Betriebe am Leben erhalten bleiben können. Als die D-Mark eingeführt war, war ja kaum noch ein Betrieb in der Lage, den Lohn zu zahlen. Waren alle pleite. Und was haben wir damals gemacht? Wir haben den Antrag gestellt, sofort staatsverbürgte Kredite zu geben. Das war der Herr von Würzen, war damals Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Ich war noch unten in Bonn. Da haben wir das diskutiert. Ja, und dann wurde kurzerhand entschieden, was man heute leider auch nicht macht in der Krise, gesagt, der Staat gewährt über die Treuhand verbürgte Kredite. Ich habe damals in einer Woche 40 oder 50 Milliarden Kredite ausgereicht. Damit wir nicht eine Konterrevolution kriegten. Gehen Sie mal nach Leuna bei 30.000 Beschäftigten und sagen, ihr könnt nicht mehr euer Essengeld bezahlen. Die Leute hätten überhaupt nicht mehr begriffen. Und genau das haben wir mit Geld zugekleistert und haben dann die Zeit genutzt, um das wieder auszugleichen. Aber die Lösung gab es. Die Frage ist ja dann, dass dann die ganze Treuhandarbeit unter diesen durcheinander gelitten hat. Die D-Mark-Eröffnungsbilanzen waren alle nichts wert. Jeder hat eine neue D-Mark-Eröffnungsbilanz gemacht. Und wenn Sie drei neue D-Mark-Eröffnungsbilanzen haben, am Ende bestimmt der Käufer den Preis und nicht mehr der Verkäufer. Und das waren doch alles die Punkte, die dann als Folge waren. Und selbst in dieser Phase waren wir nicht bereit, neu zu denken. Da wären immer noch Chancen gewesen. Man hätte praktisch das über eine Staatsfinanzierung die Wirtschaft ein halbes Jahr am Leben lassen können und dann in eine neue Struktur zu bringen. Aber Herr Rohwedder hat deutlich gesagt, Herr Moss, 70-80% bleibt erhalten. Und wenn ich das nicht hinkriege über die Privatisierung, werde ich erst sanieren und dann privatisieren.
Das ist denn ja nachher alles ganz anders gekommen.
Ja, und die, Herr Mompo, das ist ja fast wie die möglich? Partei.
Herr Moss.
Herr Moss, wie stellen Sie sich denn das vor, dass zwei Wirtschaftsgebiete da sein sollten? Es hätte doch zu gigantischen Schiebergeschäften und zu allem Möglichen geführt. Und das jedenfalls wollten die Leute nun überhaupt nicht mehr.
Es erst gekommen hinterher.
Ja, viel auch, hat es auch gegeben, aber es wäre andersrum noch schlimmer gewesen. Ich erinnere nur daran, Lafontaine hat ja damals mal so eine Idee öffentlich gemacht mit zwei unterschiedlichen Wirtschaftsgebieten. Der ist dann in der öffentlichen Meinung und mit den publizierten Meinungen weggejagt worden damit. Das war ja ein unglaublicher Einbruch. Dann kommt doch hinzu, wo hätte denn die Nachfrage herkommen sollen für einen großen Teil der Produkte aus der DDR? Das ist doch von heute auf morgen weggebrochen. Das ist auch ganz klar, weil die Konsumenten wollten die alten Sachen sowieso nicht mehr. Die Konsumenten wollten die Ostprodukte sowieso nicht mehr haben, was auch verständlich
war. Nein, wir haben ja zum Beispiel darüber diskutiert mit der Bundesbank, kann der Transferrubel für 5 Jahre aufrechterhalten werden? Dann wäre zum Beispiel der ganze Ostblock nicht schlagartig in westkapitalistische Hände gekommen.
Die wollten auch die Produkte aus der DDR nicht mehr haben und sind darüber gegangen. Das tut mir leid, also das sehe ich nicht.
Das hat sich dahinter alles anders entwickelt.
Ich sehe nicht, dass sich das hätte anders entwickeln können. Also zwei Wirtschaftsgebiete nebeneinander mit allen damit verbundenen Problemen zu führen, wäre politisch ausgeschlossen gewesen. Das wollten die Leute nicht mehr so wenig, wie sie die Mauer oder einen Zaun anstattdessen noch haben wollten. Sie wollten auch keine Zollkontrollen mehr. Kontrollen hatten wir alles genug gehabt. Das hätte einen gigantischen Aufwand. Und weil Sie sagen, mit den Transferrubeln, das ist ja schon in dieser verkürzten und verkleinerten Fassung ein Riesenschiebergeschäft gewesen. Was mit den Transferrubeln alles angestellt worden ist, ist ja gigantisch gewesen.
Aber Herr Bomber, bis 1990, da hat man schon die deutsche Einheit, ist immer noch der Transferrubel verrechnet worden.
Ja, danach.
Ich habe noch die Wäschekörbe voll hier über den Platz getragen. Und wir haben keine Verluste gehabt. Wir haben einen Haufen Guthaben als DDR bei den ausländischen, bei den Ländern gehabt. Und darüber hätte man doch über vieles neu nachdenken können. Der Ostgedanke wurde negiert. Uns gab's nicht.
Übel. Nein, Herr Most, jetzt reicht's mir aber langsam. Dass es nur die Politiker geworden sind, das ist doch nur der größte Quatsch. Alle wissen alles besser, nur die Politiker und der Kohl sind zu blöd gewesen, es richtig zu erkennen. Man muss doch mal die Stimmung hier im Lande gesehen haben. Die Leute hatten die Staatssicherheit bis oben hin satt, sie hatten die SED bis oben hin satt, sie hatten die DDR bis oben hin satt und vor allen Dingen wollten sie gleichberechtigte Deutsche auch mit D-Mark werden, was ich voll verstehen kann. Wer so lange unter solchen Bedingungen hat leben müssen, der wollte das nicht mehr. Das war doch die Meinung. Ich meine, Wiedervereinigung kommt ja nun nicht alle Tage vor und das war ja auch eine einmalige Situation. Aber dass die Menschen hier ganz klar mehrheitlich das wollten, na, das ist so offenkundig wie man nur was. Und da können ein paar Volkswirte erzählen, was sie wollen, Banker auch. Das war einfach anders und das soll man nicht vergessen. Und dann mit der Arie wieder, der Osten ist negiert worden. Herr Most, das hätte ich von Ihnen nur nicht gedacht. Das ist nur das allerpreiswerteste Argument, was es gibt.
Ich habe nicht umsonst hier zwei Wissenschaftler. Der eine ganz international, war in Amerika, in Frankreich, war in Brüssel. Und der andere, Sie haben studiert, glaube ich, noch in Moskau. Also ich habe hier zwei von zwei Seiten. Herr Ludwig.
Also das mit dem Studium ist wirklich lange, lange her. Und das war nicht in Moskau, sondern in Leningrad,
in Leningrad.
Also St. Petersburg. Und studiert habe ich Wirtschaftskybernetik. Also ich bin so ein halber Mathematiker, wenn Sie so wollen. Ich zumindest damals.
Ja, dann können Sie das ja vielleicht uns mal vorrechnen. Hätte das funktioniert oder nicht?
Es gibt bei uns einen stehenden Begriff, das ist die Konsumentensouveränität. In dem Moment, wenn die Bevölkerung, wenn die privaten Haushalte, wenn die Westgeld in der Hand haben, ja, dann können sie natürlich entscheiden, welche Produkte kaufe ich. Und dann haben sie, und die haben relativ viel Geld gehabt durch diesen Umtauschkurs. Ja. Ja? Und dann haben sie sich im Wesentlichen für Westprodukte entschieden. Und damit gegen ihre Arbeitsplätze. Das muss man sehen, die Dialektik, die da drin steckt in dieser Währungsunion. Und ich will jetzt gar nicht ins Politische reinkommen. Wir können hier im Ökonomischen bleiben. Und die Frage war, wie kann man die DDR-Betriebe faktisch in einer vernünftigen Zeit so umgestalten, dass sie dann auch konkurrenzfähig werden mit Produkten, die der Konsument haben will.
Wäre das denn möglich gewesen?
Ja, ich meine, auch die Treuhandanstalt hat 4 Jahre existiert, sukzessive die Betriebe verkauft an Meistbietende oder an Halunken auch manchmal. Das waren aber die Ausnahmen. Aber das soll man auch nicht vergessen, also Spekulation und so weiter, was es da alles gab. Aber das ist nicht der Hauptprozess. Der Kernprozess ist, das ist da verkauft worden und es hat eine gewisse Zeit gedauert. Und da hat es schon einen Richtungswechsel gegeben innerhalb der Treuhandanstalt. Also was Sie gesagt haben, Rohwedda, da war für mich klar, hier geht es um erst sanieren, dann verkaufen. Ich spitze es mal ein bisschen zu. Und dann kam der Wechsel mit Frau Breul. Ja. Verkaufen. Und der Käufer, der Investor ist derjenige, der am besten saniert. Auch da ist natürlich was dran. Ja, aber diese Strategie ist so extrem gefahren worden. Die haben damals 4 Jahre Zeit gehabt. Die mussten innerhalb von 4 Jahren, wenn ich nur die große Privatisierung mir anschaue, das waren zum Schluss über 12.000 Betriebseinheiten, die hätten verkauft werden müssen, was natürlich nicht gelungen ist. Sie überlegen sich doch mal, eine ganze Volkswirtschaft innerhalb kurzer Zeit verkaufen, das geht eigentlich gar nicht in der Marktwirtschaft.
Herr Roller, wäre das nur einfach theoretisch möglich gewesen, dass die Ostwirtschaft, die irgendwie ihre Absatzmärkte verloren hat im eigenen Land, vielleicht auch bei den östlichen Nachbarn, hätte man die noch aufrechterhalten können durch einen anderen Umtauschkurs?
Also wir hatten ja gerade auch über diesen Umtauschkurs gesprochen und ich glaube, der Weg geht an sich nur darüber, dass man ein kleines Wirtschaftswunder, sage ich jetzt mal, in den neuen Bundesländern erzeugt hätte. Und der geht nur über Investitionen, sowohl von Deutschland als auch von außen. Also die Produktivität muss gesteigert werden. Das ist jetzt eine ökonomische Binsenwahrheit, aber das ist eben so. Die Produkte müssen verbessert werden. Dass etwas kaputt geht, ist übrigens gar nicht mal so schlimm, sage ich jetzt mal. Das wünsche ich mir manchmal auch im Westen, und es passiert ja auch einiges im Westen. Schumpeter hat das genannt, kreative Zerstörung. Es muss noch auch was Neues aufgebaut werden. Und ich glaube, das ist sozusagen, worauf man hofft und wartet. Und es gibt ja auch viel Positives übrigens, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, sollte man vielleicht jetzt auch noch mal betonen, im Sinne, was hier entsteht. Ich glaube, dass man da hätte mehr machen können, aber ich will mich jetzt als Wissenschaftler nur mal hier positionieren, indem man vielleicht den Umweg, den Kurs anders gewählt hätte, attraktivere Bedingungen für Investoren geschafft hätte. Das ist zwar einfach gesagt und schwierig gemacht, hat man bestimmt versucht. Ich rede auch über Regulierung und Arbeitsmärkte, die man im Prinzip teilweise aus dem Westen auch übernommen hat im Osten, sodass man, glaube ich, das Humankapital, wenn man das mal als Ökonom so bezeichnet, die Menschen, die ja kreativ sind, übrigens auch die Studenten, die wir hier haben, die aus den neuen Bundesländern kommen, sind ja nicht schlechter als die westdeutschen Studenten. Im Gegenteil, mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wo sie herkommen. Ist ja auch gut so. Das Humankapital war ja da, die Ausbildung war teilweise gut, aber die Investition, das Kapital war nicht da. Und das muss man schaffen. Und darüber hinaus kriegt man auch ein Wirtschaftswunder. Das war übrigens in Westdeutschland sehr, sehr ähnlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Chinesen, letzter Satz übrigens nochmal dazu, die haben das genau umgekehrt. Die haben ja eher ihre Währung unterbewertet. Und das schaffen sie natürlich gerade nicht im Konsum, sondern in der Produktivität, im Außenhandel. Die schaffen da ein kleines Wirtschaftswunder, obwohl die Menschen dort nicht unbedingt davon profitieren. Und hier war es ein bisschen umgekehrt. Der Konsum ist sehr stark angestiegen, kostet auch eine Menge Geld. Aber die Produktivität hätte stärker ansteigen können, wenn man es anders gemacht hätte. Es gibt übrigens auch die großen Investitionen, die Sie ja gemacht haben, in die Infrastruktur. Und ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist. Wir wissen auch aus vielen Studien, dass die Infrastruktur für eine Region, Straßen, Telekommunikation, viele Dinge, die hier entstehen, hier, die teilweise besser sind, wenn ich es richtig verstanden habe, in den neuen Bundesländern als in den alten. Diese Dinge muss man bewegen und vorantreiben, um das Wirtschaftswachstum und die Produktivität zu steigern.
Herr Mumper?
Naja, die Treuhand, ich meine, das war da von Anfang an nicht realistisch, dass in einem solchen Zeitraum das gemacht werden konnte. Und zuerst sanieren und dann verkaufen war auch nicht realistisch. Es hat dann ja letzten Endes nur dazu geführt, dass die Löhne subventioniert wurden. Das, was Herr Most erst dargestellt hat, das ist nach anfänglichem Zögern dann einfach gemacht worden, einfach damit die Beschäftigung nicht wegbricht. Aber letzten Endes hat es auch nicht viel geholfen. Dann kam dieses abrupte Umsteuern auf bloß verkaufen. Jeder private Investor kann es besser als dieser Riesenapparat. Nun muss man ja sagen, die Treuhand ist ja schon ein vergleichsweise gigantischer Apparat gewesen. Ich habe damals zum Ärger von Rohwedder die immer bespöttelt als die Fortsetzung der Plankommission mit anderen Mitteln. Das fand er natürlich überhaupt nicht nett, aber ich habe erlebt, wie ein einzelner Referent, der weiß ich zuerst 300 oder was Betriebe am Hacken hatte, der war froh von jedem Betrieb, der ihn in Frieden ließ und konnte die Betriebe, die bei ihm vor der Tür standen und sagten, dürfen wir jetzt dies oder dürfen wir jenes machen, wo kriegen wir unsere Lohngelder her, waren die heillos überfordert. Das kann doch gar nicht anders sein, weil ich meine, man sieht ja schon an dem ganzen Planungs- und Lenkungsapparat, den die DDR gehabt hat, was für ein Riesen Personalkörper und qualifizierte Leute möglichst noch, man braucht, um so etwas einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und das war unter den Umständen unmöglich. Und von daher war es letzten Endes nachher immer die vergleichsweise beste Möglichkeit, obwohl die Glücksritter und die Ganoven dieser Welt sich dann natürlich zusammengerottet haben. Das war ja, Sie haben so liebenswürdig gesagt, das waren einige, naja klar, bezogen auf die Gesamtmasse immer. Aber es waren natürlich verheerende Fälle, die öffentlich die Moral wirklich untergruben und einen zweifeln ließen an dem ganzen System. Aber letzten Endes war es nachher das Beste, wenn man einen Betrieb dazu bekam, dass er in vernünftige Hände überging und jemand den dann auch betrieb. Obwohl, ich muss noch mal eins zu sagen, das muss man ja auch noch mal sehen. Da ist ein 60-Millionen-Volk und ein 17-Millionen-Volk zusammengekommen. Das sind die Größenordnungen. Und es ist eben leider wahr, das ist eine bittere Wahrheit, aber es war ja so, mit der Sonnabends-Nachmittagsschicht im Westen konnten die DDR noch mal obendrauf versorgen. Bisschen übertrieben jetzt, aber ungefähr ist es so. Sodass von daher gesehen, der größte Teil, das ist nichts gegen die DDR-Produkte. Nur, dass Herr Moss, Sie mich da nicht missverstehen.
Nee, ich weiß schon.
Trabi wollte ich immer nur als Freizeitauto haben, nicht zum eigentlichen Autofahren. Ja? Aber es ist einfach so gewesen, dass diese West-Produkte in den Augen der Leute attraktiver waren. und die dem Wettbewerb natürlich auch überhaupt nicht standhalten konnten. Es war Psychologie gemischt mit dem, was man lange entbehrt hat. Ich habe das erlebt auf Rügen, das war gleich nach dem 1. Juli im Urlaub, meine Frau hingegangen und dann hatten sie da diese holländische Tomaten, die, das wussten wir schon von hier, nach Garnisch schmecken. Da hat sie gesagt, haben sie nicht mal heimische Tomaten? Und da haben sie gesagt, nein, diese sind doch aus Holland, die sind doch viel besser und schmecken viel besser. Und so war es mit allen Sachen. Wie gesagt, nichts gegen die Produkte als solche. Man sieht ja heute, dass, wenn ich das nochmal sagen darf, dass ein paar bewährte Namen, natürlich mit westlichen Eigentümern, weiß ich, Florena und was es da alles gibt, wunderbar am Markt gehen. Dann diese hallischen Produkte, Senf und was weiß ich alles. Es gibt ja eine ganze Menge Produkte, die nicht nur sozusagen die alte Anmutung, den alten Mythos haben, sondern die auch jetzt sehr gut marktfähig sind. Aber das waren nicht so viele.
Aber Herr Most, ich meine, eins ist auch vollkommen klar, eben hier dieser Wortwechsel hat das wieder gezeigt. Ich meine, bitter war es denn ja doch, ne?
Ja, bitter war es, das würde ich auch mal einräumen.
Klar, ja, die Frage ist einfach für mich, ich habe ja nun Bundesregierung 5 Jahre beraten dürfen, genau unter diesem Gesichtspunkt, was kann man denn noch ändern? Und das ist ja die Frage. Sie müssen ja, ich meine, die D-Mark haben sie gekriegt und 3 Millionen sind abgehauen. Vor dem Mauerbau sind auch 3 Millionen weggegangen. Wir haben genau dieselbe Situation. Und das hat ja eine Industrienation eigentlich noch nie richtig verkraften können. Und dadurch ist der Osten eigentlich entvölkert worden. Wir haben heute Gebiete, was Notstandsgebiete geworden sind. Ob man das hätte verändern können oder anders machen, ich behaupte mal ja. Aber zumindest müssen wir ja heute eine Antwort drauf geben.
Herr Most, wir wollen jetzt hier vielleicht einen Punkt machen und in die Gegenwart springen bei der dritten Diskussionsrunde. Und die fängt nach den Nachrichten an. Forum Deutsch-Deutsche Währungsunion. Wo steht Ostdeutschland im Vergleich zum Westen heute da? Welche Fortschritte gibt es, hat es gegeben? Wo hinkt Ostdeutschland noch hinterher? Wo sind die großen Probleme? Das würde ich jetzt gerne diskutieren. Meine Gäste sind Udo Ludwig vom IWH, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Walter Momper, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Edgar Most, Banker in Ost und West und Lars-Henrik Roller, Präsident der ESMT. Herr Ludwig, wenn wir uns das anschauen, sind ja enorme Transfers geflossen. Ich glaube, insgesamt sind es 1,2 Billionen Euro. Das war jährlich ein Transfer von 75 Milliarden Euro. Man kann ja sagen, ungefähr also 75% hat der Osten heute aufgeholt gegenüber dem Westen. Kann man da sagen, das Glas ist zu 2/3 voll oder ist es zu 1/3 leer?
Oder mit dem Drittel und 2/3, da tue ich mich schwer. Ich bin da immer noch bei der Hälfte. Und zwar, wenn ich da auf die Produktivität schaue. Produktivitätsabstand, das ist mein sozusagen, meine Richtschnur dabei, weil das ist die Kernfrage ist die Produktivität, die sie haben. Und wenn die Produktivität im Osten jetzt immer noch unter 70% liegt, verglichen mit dem Westen, bezogen sozusagen auf die Bevölkerung mal. Und wir 1991 so bei 30%, 31, 32% waren, da haben wir das sozusagen den Weg halbiert erstmal, der bis zu 100% geführt hätte. Insofern ist es die halbe Strecke eigentlich, die wir jetzt erst, was die Produktivität anbetrifft, zurückgelegt haben. Und da würde ich dann schon gar nicht kommen mit 2/3, 1/3. Da würde ich sagen, ja, da ist was erreicht worden. Das kann man ja nicht wegreden. Die Frage ist für mich immer, ob das Erreichte auch das Erreichbare war. Die Lohnsteigerung, die es gegeben hat. Mit der Einheit wurde ja auch das Tarifvertragssystem übernommen, also die Tarifautonomie. Das heißt, die Arbeitgebervertreter und die Arbeitnehmervertreter haben Löhne ausgehandelt und da ist 1991, ziemlich am Anfang, Folgendes passiert. Es wurde eine stufenweise Angleichung der Löhne beschlossen bis in das Jahr 1994 hinein. Stellen Sie sich, und das im Wesentlichen in der Metall- und Elektroindustrie, was sozusagen den Kernbereich der Industrie ausmachte. Also man hatte die Vorstellung, dass man innerhalb von 4 Jahren auf 100% Lohn kommt des Westens.
Das war ein weiterer Todesstoß.
Und das war für mich eigentlich der eigentliche Sargnagel für die Industrie, also für die Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Da kriegen sie noch mal eins drauf. Ja. Sie müssen das ja bezahlen. Und das hat die Arbeitsplätze gekostet. Und das ist auch ausschlaggebend mit dafür gewesen, dass eben die Treuhandanstalt von den 4,1 Millionen Arbeitsplätzen, die sie mal übernommen hatte am Anfang, dass davon 2,5 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Das war nicht mehr bezahlbar, am Markt schon gar nicht.
Lassen Sie uns mal nochmal auf die heutige Situation kommen. Es wurde ja damals versprochen, wir wollen, dass Ost und West gleich dasteht. Wenn wir uns die Produktivität angucken, sagen wir, das hat nicht geklappt. Klappt das überhaupt noch?
Ich habe es mal so formuliert, es sind Trippelschritte, in denen man sich dem Westniveau in der Produktivität annähert, also im Jahr vielleicht ein halber Prozentpunkt. Wir haben weitergerechnet dort, mal vorausschauend, also wenn das so weitergeht, brauchen Sie noch 50 Jahre. Was ist noch dauern?
Ja, dann werden wir hier nicht mehr sitzen und darüber diskutieren, leider.
Glaube ich auch.
Herr Momper. Ja. In Berlin ist das doch irgendwie ganz gut gelungen, oder? Also in Berlin hat man doch nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwie, man hat das Gefühl, dass es einen alten Westen gibt, wo überhaupt nicht mehr investiert wird und es wird nur im Osten investiert, oder? Die Stadt, also schauen wir auf diese Stadt, da muss man sagen, ja, diese Stadt, die hat das doch eigentlich ganz gut gepackt.
Naja, also die Industrie hat ganz schön darunter gelitten. Also Ost-Berlin hatte 300.000 industrielle Arbeitsplätze, West-Berlin damals noch 140.000. Inzwischen sind wir auf unter 100.000. Also das ist ja nicht nur die Ost-Berliner Industrie, die sozusagen weggemäht worden ist, sondern die West-Berliner Industrie, die natürlich auch eine subventionierte Industrie weiterhin war, hat genauso darunter gelitten. Und in Berlin, muss man ja sagen, was uns aufrechterhält, ist der Tourismus und alle, die uns besuchen, alles, was damit verbunden ist. Gewiss hat viel Zuwanderung von Dienstleistungen gegeben und. Das ist schon alles ganz toll. Aber die Differenzierung in der Gesellschaft ist stärker geworden. Also ich sehe da eigentlich nur eins oder im Nachhinein betrachte nur eins. Solche Prozesse, so eine Aufholjagd, die dauert lange, die dauert extrem lange. Und ich habe so in den letzten 10 Jahren öfter denken müssen an eine Erfahrung aus Nordamerika. Wenn Sie sich Amerika angucken, die Südstaaten Nordamerikas, also der Vereinigten Staaten, leiden immer noch unter dem Bürgerkrieg. Man glaubt es nicht, aber das kann man auch nachvollziehen, da gibt es auch Literatur drüber. Oder was Manfred Stolpe immer sagt, warum geht es Mecklenburg und hier Brandenburg so schlecht? Naja, weil die Folgen des 30-jährigen Krieges mit allem, also über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer dazu geführt haben, natürlich noch Sonderfaktoren dazugekommen, dass immer der Industrieaufbau der Nazizeit, weil er Rüstung war, da zack weggemäht worden ist, der Industrieaufbau der DDR, gerade in Mecklenburg und Vorpommern, weggemäht worden ist, weil es zu einem großen Teil Rüstung war oder eben auch Werfen, die es dann ganz schwer hat. Das dauert aus den verschiedensten Gründen. Es gibt kein Kapital oder nicht genügend Kapital, aber kein wirkliches Kapital in diesen Gegenden. Es gibt zu wenig Leute, die damit einfach erfahren sind, die einfach nicht nur jung ausgebildet von der Hochschule oder sonst woher kommen, sondern die einfach eine längere Erfahrung in der Wirtschaft haben. Die hat es eben, und in der Form von Wirtschaft, dieser Ellbogengesellschaft, also die hat es eben dort viel zu wenig gegeben. Und dann, Sie haben ja den Kernpunkt der Produktivität genannt. Was ich als den größten Vorteil empfinde, und davon profitiert Berlin natürlich auch am meisten, ist, dass die Infrastruktur inzwischen wirklich so hervorragend ist. Das nutzt uns in Berlin am meisten. Hier ist auch am meisten verbuddelt worden für Schienennetz, für Fernmeldenetz, also für Medien und Kommunikation. Und das gilt natürlich im Übrigen, in den übrigen 9 Bundesländern auch. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, der helfen wird. Aber das dauert alles viel, viel länger, als alle damals vorausgesagt haben und als man sich das damals auch so vorstellen konnte.
Genau, es dauert manchmal vielleicht noch 50 Jahre. Ist das zu pessimistisch gesehen? Ich meine, die Infrastruktur, sind ja viele Milliarden verbuddelt worden. Die Landschaften, ich wollte es ja nicht sagen, blühen zwar, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Nee, das ist richtig. Aber nochmal, es ist ja auch einiges passiert. Ich meine, die Produktivität von 30% auf 70%, während ja in Westdeutschland die Produktivität auch nicht stillsteht. Die wächst ja auch oder fällt. Also ich will vielleicht nochmal sagen, das stört mich übrigens auch an dieser ganzen Europa-Debatte, diese Idee, dass man sich mit anderen Ländern mit irgendwelchen Variablen vergleichen will. Das halte ich an sich für nachvollziehbar, menschlich, aber ein Irrweg. Es geht doch nicht darum, dass man mit irgendwelchen anderen Ländern aufholt, sondern es geht darum, dass wir die Lebensverhältnisse von Deutschland und Deutschland als Wettbewerbsland und Standort erhöhen. Wenn jetzt Westdeutschland sehr produktiv wird und sich dadurch die Lücke vergrößert, dann ist das ja nicht unbedingt erstmal ökonomisch nur schlecht. Also man kann ja nicht als Ziel ausgeben, dass man gleiche Produktivität haben will. Da gibt es übrigens sehr unterschiedliche Produktivitäten, auch in Ostdeutschland und auch in Westdeutschland. Das Ziel kann also nicht sein, gleiche Verhältnisse zu haben, sondern das Ziel muss sein, für die Menschen in unserem Lande wirtschaftlich gute Bedingungen zu haben. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass man sich angleicht, aber es muss nicht zwangsweise dazu führen. Das heißt, es geht im Prinzip, und das ist im Prinzip auch einer meiner Punkte, dass man sagt, man muss das doch im Gesamtkontext sehen. Das heißt, Deutschland steht auch im Wettbewerb mit anderen Ländern, anderen Regionen. Ich glaube, dass dieses Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr nur Polen zum Beispiel ein Wirtschaftswachstum hatte. Jetzt ist die Frage, wie geht es eigentlich mit Europa weiter? Und ich glaube, dass auch die Märkte in Mittel- und Osteuropa, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, dass das durchaus Wachstumsmotoren sein können, auch mit flexibleren und attraktiveren Investitionsmöglichkeiten, auch für die EU insgesamt. Also ich glaube, es ist wichtig, nicht immer nur zu denken, wir wollen alles gleich machen von der Produktivität her, sondern es geht darum, insgesamt die Chancen auch der jungen Menschen in den neuen Bundesländern zu steigern und Produktivität insgesamt zu erhöhen, damit die Menschen in Arbeit und Brot stehen.
Ja, genau, das ist ja gerade das Problem, auch gerade in Ostdeutschland, dass eben gerade, es hat ja eine Untersuchung gezeigt, die jungen Frauen, die gut ausgebildeten und leistungswilligen Frauen rübergehen gen Westen und wenn sie denn da einen Mann kennenlernen, natürlich auch ihre Familie gründen und nicht wiederkommen. Das ist ja ein riesengroßes Problem von Ostdeutschland und dafür müsste man natürlich schon versuchen, auch in Zukunft hier in Ostdeutschland Industriekerne zu erhalten oder vielleicht auch noch zu schaffen, damit die Bevölkerung hier bleibt. Ich meine, Brandenburg blutet ja so ganz langsam aus, Herr Most.
Ja klar, wir haben einige wie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Wir haben dort Gebiete, das ist Niemandsland geworden. Da leben nur noch ältere Leute und das ist ein Problem, auch gesellschaftspolitisch ein Problem, wie man das wieder auffrischen könnte. Und ich gebe Herrn Momba recht, was Herr Stolpe gesagt hat. Diese Länder haben schon immer unter einem bestimmten Problem gelitten, Jahrhunderte. Und das ist jetzt nochmal dazugekommen extra.
Nochmal oben, ne?
Und es geht auch nicht mehr darum, wir können nicht davon ausgehen, dass wir hohe Industrieproduktion nochmal hier in Deutschland installieren. Die wandert ja gerade ab in Größenordnung und die Technik geht immer weiter. Aber wir müssen etwas finden in Bereichen, die wir wirklich brauchen. Nehmen wir mal die Medizintechnik zum Beispiel. Die Leute wollen alle gesund älter werden. Dafür bieten sich diese Länder natürlich an, wie Mecklenburg-Vorpommern. Vernetzte Gesundheit, wie gehen wir damit um? Wie können wir dort völlig neue Berufsgruppen entwickeln? Aber eigentlich schon von der Ausbildung, vom Facharbeiter über Universität und Forschungszentren oder Erholungsbereiche. Wir müssen, glaube ich, hier völlig neue Strukturen erdenken, die es in dieser Form heute noch nicht genügend gibt. Es sind Ansätze da. Ich bin auch in einigen Gremien dort mit tätig. Dort sehe ich eine Chance. Das andere Chance sehe ich, der ganze Logistikbereich. Wenn wir schon so eine gute Infrastruktur haben und vieles andere mehr. Aber wir müssen noch viel mehr mit der Bahn und so machen. Mit den Wasserwegen und die Bahn müssen eigentlich die Autobahn ersetzen. Es kann nicht sein, dass wir immer mehr und immer größere Autos und immer mehr Autobahnen, sondern wir müssen eigentlich, in der DDR gab es ein Gesetz, ein LKW durfte nur einen Umkreis bis 100 Kilometer fahren. Aus Armutsgründen. So, und dann
aber das wollen Sie jetzt nicht ernsthaft wieder
einführen? Nein, ich sag mal, und dann wurde aber alles auf die Schiene verlagert oder aufs Wasser.
Nicht aus Armutsgründen, aus Umweltgründen.
So. Aus Umweltgründen.
Und damit hätte man die Frage, könnte man doch heute auch mal wieder zuspitzen. Ich meine, die Bahn baut jetzt in Vereinigten Emiraten dies und jenes. Ich stelle mir die Frage, warum machen wir denn das nicht im Inneren? Wir könnten doch ganz im Inneren, da, und unsere Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft, die hauptsächlich von der Außenwirtschaft lebt, die müsste doch viel mehr für die Innenwirtschaft tun. Und da könnten die neuen Bundesländer auch Antriebsmotor sein. Die Energiewirtschaft, die Logistik und die Medizinbereiche. Das wären Wachstumsmärkte für den Osten. Und da müssten wir, glaube ich, gezielt in dieser Richtung was entwickeln.
In Medizintechnik ist Berlin ja ganz stark mit Buch. Da haben wir wirklich die Nase vorn und das entwickelt sich ja ganz hervorragend. Schauen wir in die Zukunft. Beim Export sind die neuen Bundesländer ja immer noch sehr schwach auf der Brust, weil ihnen ja einfach die Märkte weggebrochen sind. Brandenburg versucht es mit regenerativer Energie, mit Solar, Biodiesel, mit Windkraft. Sind das Felder, wo sich die neuen Bundesländer qualifizieren könnten? Wo liegen da die Chancen, dass man aufholt? Ich schaue jetzt mal hier so in die Runde. Wer will?
Das sind schon Suchprozesse für alle. Das gilt aber nicht nur für die neuen Bundesländer, das gilt für alle Regionen.
Genau.
Dort die Nische zu finden, wo neue Produkte, neue Technologien kommen können. Sie haben ja Beispiele genannt. Da sind da auch die neuen Bundesländer in einigen Bereichen nicht so schlecht aufgestellt, was die Solartechnik anbetrifft, was die Windkraft anbetrifft oder alternative Energietechnologien und so weiter. Da passiert natürlich einiges, Gott sei Dank, muss ich sagen, aber wir sind in einer Wettbewerbswirtschaft. Das passiert anderswo auch. Das heißt, dieser Suchprozess, der ist immer auch, stößt auf Grenzen, auf Konkurrenten. Und da werden sicher auch Selektionsprozesse stattfinden. Also wenn Sie mal in diese Solarbranche hineinschauen, die ja stark subventioniert ist, wird diese Subvention abgebaut werden, dann wird sich erst zeigen, inwieweit sie wirklich so robust sind, dass sie am Markt bestehen können. Langfristig gedacht kann es eigentlich nur irgendwie in diese Richtung gehen. Ich würde trotzdem die andere Strategie, Sie hatten das schlagartig jetzt mit genannt, die Exportfähigkeit, die hängt zwar auch damit zusammen jetzt hier, aber die ist schon ein bisschen noch umfassender anzusetzen. Wenn Sie eine Region haben mit einer schrumpfenden Bevölkerung, und das ist nun mal so, ja, das wird im Westen auch bald deutlicher werden, als wir das im Osten schon haben, heißt das, Sie haben eine Region mit schwindender Kaufkraft. Aber Sie haben Unternehmen, die wollen ja im Wettbewerb bleiben, wollen bestehen. Die sind gezwungen, sich die Märkte auch außerhalb der Region zu suchen, wo immer das jetzt auch sein mag, ob das nun in Mittelosteuropa ist oder in Arabien oder was weiß ich wo. Deshalb kann es hier von der wirtschaftlichen Strategie neben der Innovation eigentlich doch, muss es einen Punkt geben, dass man eben stärker auf die Außenmärkte geht.
Sie sagen also einmal Innovation und dann Außenmärkte, ja, mehr darauf achten. Sie hatten das ja, Herr Rölle, auch schon angesprochen. Ja. Ich habe jetzt ja erstmal auf Osteuropa geschaut. Schaffen das die neuen Bundesländer? Sind die da gut positioniert? Oder müssen sie eigentlich auch weiter noch gen Süden schauen und sich dort positionieren?
Also jedes Land hat, jedes Region hat irgendwo ihre Stärke. Das ist eine der Thesen aus der Wirtschaftstheorie. Das ist aber leicht dahergesagt. Also ich glaube, dass es hier sehr viele gute Schritte gibt. Ich glaube, wenn man sich die Vorschläge hier zu Herzen nimmt, aus meiner Sicht auch eine vernünftige Industriepolitik betreibt mit der Region, wenn der Staat in Bildung investiert, wenn die Infrastrukturinvestitionen zunehmen, wenn die nächste Generation, also meine Kinder, die hier auch in Berlin aufwachsen, die Chancen haben, auch neue Unternehmen zu gründen, neue Technologien an den Markt zu bringen, dann ist das an sich durchaus eine positive Zukunft, in die wir gehen. Es wird allerdings eine ganz andere Welt sein. Wir sind also jetzt, glaube ich, die nächste Generation mit ganz anderen globalen Situationen auch verbunden. Auch die Länder außerhalb Europas haben sehr viel gute junge Menschen, die teilweise hervorragend ausgebildet sind. Also die Innovationskraft auch von Ländern wie Indien, auch mit Produktionsstandortverlagerung übrigens. Die Frage, was machen wir eigentlich in Deutschland noch in 30 Jahren? Wenn man mal dahin schaut, ist interessant und spannend. Und ich glaube, Bildung, 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 sage ich mal, als Präsident einer privaten Universität ist, wo die Zukunft ist.
Ja, ich denke, das sind die passenden Worte. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, das war unser Forum im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR, in der sich jetzt die Deutsche Eliteschule, ESMT, European School of Management and Technology, befindet. Unser Thema war die Deutsch-Deutsche Währungsunion und ihre Folgen. Zu Gast waren Udo Ludwig, ehemaliger Leiter der Konjunkturabteilung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Walter Momper, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, damaliger regierender Bürgermeister, Edgar Most, ehemaliger DDR-Notenbanker und letzter Vizepräsident der Staatsbank der DDR und Lars-Henrik Roller, Präsident der ESMT und Gastgeber der heutigen Sendung. Vielen Dank nochmal und mein Name ist Ute Holzhey. Danke für Ihr Interesse und tschüss.